Junge Eltern kommen zum Kinderpsychologen, etwas aufgelöst. Sie sagen, ach, unser Kleiner, der ist schon 2,5 und wahrscheinlich hat er eine Sprachentwicklungsstörung. Er müsste doch so wenigstens Subjekt und Prädikat ordentlich auf die Reihe bringen, aber er spricht gerade mal ein paar einzelne Wörter. Und sie erkundigen sich gleich, ob der Kleine wohl eine Sprachförderung oder eine Therapie brauchen würde. Vielleicht ist ja auch was Seelisches, sagen sie. Und wie reagiert der Kinderpsychologe? Das ist Professor Bergmann, Psychologe hier in Hannover. Er sagt, ich schaue auf das Kind, das soeben dabei ist, quietschvergnügt meine wertvollen afrikanischen Kunstgegenstände auseinanderzunehmen. Und ich antworte völlig unprofessionell, ach wissen Sie, das macht gar nichts. Ich selbst sprach mit knapp 3 Jahren kaum ein Wort, stieß nur 3 herrische Urlaute heraus, kam glänzend damit über die Runden und ich bin heute bei Podiumsdebatten und Vorträgen nur mit vorgehaltener Schusswaffe zum Schweigen zu bringen. Da konnte er also schnell Entwarnung geben. Und ich hoffe, Sie verstehen alle gut, wenn durchs Mikrofon jetzt gesprochen wird. Hoffentlich können Sie mich alle gut verstehen. Also dieses Ehepaar, das Professor Bergmann schildert, ist typisch für viele Eltern heute. Sie sind gutwillig, aber stark verunsichert und ängstlich, nur ja nichts falsch zu machen. Eltern sprachlos, Kinder haltlos, Lehrer ratlos. Das Problem ist inzwischen so weit verbreitet, dass in den letzten Wochen in der Presse sowohl der Spiegel als auch die Zeit sich fast zeitgleich des Themas annahmen. Ende Juli, Anfang August war das. Die Zeit titelte mit der Überschrift »Macht die Kinder nicht verrückt«. Und darunter hieß es, noch nie waren Eltern so fürsorglich wie heute, aber schon bei der kleinsten Auffälligkeit schicken sie den Nachwuchs zum Trainer oder Therapeuten. Der Schaden ist riesig. Und im Spiegel lautete die Schlagzeile eines ganzen Heftes, die große Sorge um die lieben Kleinen. Die große Sorge um die lieben Kleinen. Und schließlich in Spiegel Online erläuterte der Kinderpsychologe Professor Wolfgang Bergmann messerscharf das Problem. Er sagt, die Eltern werden zu Hobbypsychologen. Sie lesen ganz viele Erziehungsbücher, um sich richtig vorzubereiten. Und dann vergleichen sie auf Schritt und Tritt die Situation ihrer lieben Kleinen mit den Tabellen und was sie alles in welchem Entwicklungsstadium eigentlich kennen müssten. Und bei der kleinsten Abweichung gibt es sofort die größte Aufregung. Bergmann schreibt, unter dem ewig besorgten Blick geht den Eltern ihre natürliche Intuition für das Kind verloren. Diese schöne, natürliche Freude schwindet unter der Ansammlung von elterlichen Ängsten. Und das ist natürlich nicht hilfreich für die Kinder, weil die Kinder ja nur Sicherheit gewinnen können, wenn die Eltern auch Sicherheit und Souveränität ausstrahlen. Und dazu kommt, sagt Bergmann, dass die meisten jungen Eltern heute zu dieser Spaß- und Ego-Generation gehören. Also typisch postmodern. Sie wollen auch in der Ehe vor allem ihr eigenes Ich-Bedürfnis erfüllen. Keiner will zu kurz kommen. Jeder muss sehen, dass er seine Bedürfnisse ja auch ausreichend erfüllt bekommt in der Ehe. Und das einzige übergeordnete Ziel ist das Wohl der Kinder. Das ist das Einzige, was sozusagen über die Egoismen der Eltern hinausgreift. Und dadurch werden diese Kinder total verwöhnt. Alles dreht sich um die Kinder, statt dass man sie so einigermaßen mitlaufen lässt im normalen Familienalltag. Und dadurch werden die Kinder auch wieder zu Egomanen. Weil sie meinen, es müsste sich alles um ihren kleinen Kosmos drehen. Die Kinder sollen letztlich der Ehe den Sinn geben, als Sinnersatz, als einziges, was sozusagen die Ehe letztlich mit einem höheren Sinn ausstattet, da die meisten kein größeres Eheideal haben. Und so dienen die Kinder dann wieder der Selbstverwirklichung der Eltern. Es herrscht eine große Unklarheit über die Zukunftserwartung dieser Kinder. Eltern haben viel Angst und vor allem, sagt Bergmann, sie haben keine Ziele und keine Normen. Woraufhin soll ich mein Kind eigentlich erziehen? Was sind die großen Leitplanken? Viel Ratlosigkeit. Naja, Hauptsache fördern und viel Bildung, damit sie erfolgreich werden. Und dann gibt's schon den Konkurrenzkampf unter den Kleinsten. Gucke mal, der Daniel, der ist schon beim Z mit dem Malen und du bist erst beim G. Und so schreibt Bergmann, schließlich eingesperrt in ihre unbewusst narzisstischen, also selbstbezogenen Motive, geängstigt von diffusen Zukunfts- und Erziehungsvorstellungen, fahren Eltern ihre Kleinen hektisch von der Nachhilfe zum Ballett und danach zum therapeutischen Reiten. Muss ja alles pädagogisch wertvoll sein. Und so verlieren Väter und Mütter die natürliche Freude an der Entwicklung ihrer Kinder und den gelassen, liebevollen Kontakt mit ihnen. Die Kleinen werden unruhig und selbst immer selbstbezogener dabei. Mehr denn je sind die Generationen heute eng verbunden, sagt Bergmann, und stehen doch ratlos voreinander. Eine hochinteressante Diagnose. An vielen Stellen schreibt Bergmann, musste ich denken, eher theologisch als psychologisch. Und so endet dieser Artikel mit dieser Problemanzeige. Und die Frage ist, hat das älteste Erziehungsbuch der Menschheit eine Hilfe, gar eine Antwort? Sollen wir die Bibel dazu befragen? Wie gehen wir eigentlich als Christen mit dieser Situation um? Wie erziehen wir selbst, wenn wir Christen sind, unsere eigenen Kinder? Das ist provokativ gefragt. Erziehen Christen anders? Wenn man anders sagt, muss man ergänzen, anders als wer? Und was meinen wir damit, wenn wir Christen sagen? Ich meine hier das Wort Christen im speziellen theologischen Sinne. Also Christ nicht, weil da jemand im christlichen Abendland lebt oder vielleicht nominelles Mitglied einer christlichen Konfession ist, ohne innere Überzeugung, sondern ich meine hier in dieser Frage Christ im Sinne, wie es das Neue Testament definiert. Also Christen sind Menschen, die glauben, dass es einen persönlichen Gott gibt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass Jesus Christus am Kreuz starb, stellvertretend, um unsere Schuld zu sühnen, dass er von den Toten auferstanden ist, dass derselbe Gott heute in der Bibel zu uns redet, dass die Bibel deshalb Wahrheit mitteilt und dass wir darin Gottes authentischen Willen für unser Leben erfahren. Nicht ein Patentrezept für alle Lebenslagen, aber tragfähige Leitlinien, nach denen wir unser Leben gestalten können. Das meint im neutestamentlichen Sinne Christ. Und für unsere Erziehungsfrage nun, erziehen Christen anders, heißt das, erziehen solche Leute, die glauben, dass es einen persönlichen Gott gibt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er am Kreuz für uns starb, von den Toten auferstand, dass derselbe Gott heute durch die Bibel zu uns spricht, dass die Bibel uns Wahrheit sagt und uns Gottes authentischen Willen mitteilt. Erziehen Leute, die das glauben, anders als Leute, die das nicht glauben? Das ist die spannende Frage. Und ich frage nicht danach, machen Christen in der Erziehung alles anders als andere? Das bestimmt nicht. Oder schon gar nicht, machen Christen in der Erziehung alles richtig? Haben wir vorhin in dem Lied gesungen, nicht, dass wir schon alles wüssten oder alles klarer sehen. Nein, ich frage auch nicht, können nur Christen gute Eltern sein? Das frage ich alles nicht. Aber ich frage, haben Christen ein spezielles Konzept zu bieten, das mit ihrem Glauben verbunden ist? Enthält die Bibel Leitlinien, die uns in der aktuellen Situation helfen können, im Hinblick auf die großen Fragen der Erziehung? Das ist mein Thema. Und ich freue mich, dass Sie mit über diese Frage heute Morgen nachdenken wollen. Zunächst mal fällt auf, dass in der Bibel das Thema häufig vorkommt. Sie haben eben schon die Lesung gehört aus dem Alten Testament, Sprüche 7. Man könnte auch Sprüche 22, Vers 6 nehmen und viele andere. Erziehe einen Knaben seinem Weg gemäß, er wird nicht davon abweichen, wenn er älter wird. Erziehe. Oder wenn Sie auch an die beiden Bibelstellen denken, die Sie auf Ihrem Gottesdienstzettel finden und auf die wir gleich noch eingehen werden. Jetzt müssen wir also Farbe bekennen. Erziehen Christen anders. Ich möchte Ihnen dazu einige Leitlinien vorstellen und unser Ausgangspunkt soll sein, was der Apostel Paulus programmatisch geschrieben hat im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 4. Da sagt er, ihr Väter, und man kann das auch übersetzen mit ihr Eltern, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie. Und zwar in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das soll mal unser Ausgangspunkt sein. Und das Erste, was wir festhalten, Christen erziehen selbst. Das erste Punkt, vielleicht verwundert Sie das, Christen erziehen selbst. Ihr Väter, ihr Eltern, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie. Christen sollen aktiv selbst erziehen. Vorher hat Paulus schon von den Eltern gesprochen und das Wort, was hier im Griechischen für Väter steht, Pateres, das kann auch Eltern bedeuten. Ein paar Bücher weiter hinten im Neuen Testament, in Hebräer 11, wird es mal für die Eltern von Mose verwendet. Also hier sind sicherlich beide Elternteile auch mit angesprochen. Es gibt vielleicht noch einen Grund, warum Paulus die Väter besonders betont. Im heidnischen Ephesus, wo dieser Brief zunächst mal hinging, da hatten Väter ein besonderes Recht. Das neugeborene Kind wurde dem Vater zu Füßen gelegt. Hat ein wenig geknurrt, aber jetzt funktioniert sie wieder. Also das neugeborene Kind wurde dem Vater zu Füßen gelegt. Nahm der Vater das Kind vom Boden auf, blieb es am Leben. Ließ er es liegen, wurde es auf den Müll geworfen. Paulus kannte diese grausame Sitte bestimmt und er erinnert darum hier besonders die Väter an ihre Verantwortung. Grundsätzlich gemeint sind aber beide Elternteile. Übrigens, wer sich über diese Freigabe der Kinder aufregt, der muss sehen, dass auch in unserer Gesellschaft Kinder schon im Mutterleib teilweise aufgegeben werden und getötet werden, wenn sie nicht erwünscht sind. Ihr Väter, ihr Eltern, sagt Paulus, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie. Und offensichtlich geschah das auch damals nicht konfliktfrei. Sonst hätte Paulus nicht gesagt, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Hätte er nicht sagen müssen. In unserer pädagogisch übersensiblen Situation wundert einen dieser Hinweis nicht. Aber bedenken Sie mal, Paulus schreibt im ersten Jahrhundert. Und da ist diese Aufforderung völlig gegen alle Gepflogenheiten. Ist ganz außergewöhnlich. Eltern, vor allem Väter, konnten machen, was sie wollten. Der römische Staatsmann Seneca, der auch zu der Zeit lebte, der schrieb einmal, wir schlachten einen wilden Ochsen, wir erwürgen einen verrückten Hund, wir erstechen eine kranke Kuh und Kinder, die krank und missgebildet geboren werden, ertränken wir. Soweit der berühmte Seneca. Und wie anders Paulus, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Das heißt nicht, gebt ihnen nicht gelegentlich ein Ärgernis, piesackt sie nicht, das ist sicherlich auch nicht richtig. Aber was Paulus hier beschreibt, ist ein fortlaufendes Fehlverhalten. Ein andauerndes Fehlverhalten. Wodurch kann man seine Kinder zum Zorn reizen? Dadurch, dass man ihnen nie was zutraut. Dadurch, dass man einen Geschwisterteil gegenüber einem anderen benachteiligt. Dadurch, dass ich Kinder einem zu hohen Erwartungsdruck aussetze. Auch dadurch kann ich sie zum Zorn reizen. Dadurch, dass ich sie zu wenig ermutige. Dadurch, dass ich Kindern das Gefühl gebe, sie wären mir eigentlich eine Last. Ja, wenn ich nicht ständig diesen Jungen dahin bringen müsste und versorgen müsste. Und irgendwie bekommen Kinder dann den Eindruck, sie wären nur ein Hindernis für die Selbstverwirklichung ihrer Eltern. Oder wenn ich ihnen als Strafe Liebesentzug androhe und sage, wenn du das machst, dann habe ich dich nicht mehr lieb. Dann bist du nicht mehr mein Kind. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, die Kinder zum Zorn zu reizen, wie man sie unbeherrscht und ungerecht maßregelt ständig. Aber eine weitere Ursache macht Paulus schon durch den Gegensatz deutlich. Er sagt, reizt sie nicht zum Zorn, sondern erzieht sie. Das ist der Gegensatz. Verstehen Sie, umgekehrt, wer seinen Kindern die Erziehung verweigert, und dazu gehört auch, wer seinen Kindern keine Grenzen setzt, der provoziert geradezu ihren Zorn und ihren Aufruhr, weil er ihnen die Orientierung nimmt und die Sicherheit nimmt. Und weil sie ständig nach den Grenzen suchen und dabei immer unzufriedener und immer aggressiver werden. Eltern haben die Aufgabe, aktiv zu erziehen. Und diese Verantwortung kann ihnen keiner abnehmen. Keiner. Das sagt die Bibel und das sagt auch das Grundgesetz in Artikel 6. Dass die Familie die absolute Vorrangstellung bei der Erziehung der Kinder hat. Das große Privileg. Warum muss man das heute so betonen? Weil es in unserer Gesellschaft starke Tendenzen gibt, diese herausragende Verantwortung der Eltern abzuschwächen, zu untergraben, auszuhebeln und dafür den Einfluss des Staates zu stärken. Dann redet man von Erziehungspartnerschaft, so als ob Eltern und Staat fast gleichberechtigte Partner in der Erziehung der Kinder wären. Achten Sie mal auf die Begriffe, die da gebildet werden. Und der Staat will die Eltern stärker kontrollieren. Was machen die da eigentlich in den ersten Jahren? Die Soziologin Gabriele Kubi hat dazu geschrieben, die Tatsache, dass eine Minderheit von Eltern, es ist von 4% die Rede, den Anforderungen der Kindererziehung nicht mehr gerecht werden kann, dient der Regierung oft als Argument, Eltern insgesamt als erziehungsunfähig zu verdächtigen und sogenannte professionelle Betreuung als überlegen darzustellen. sollen sie auch lieber im Kindergarten professionell betreut werden, als zu Hause bei der Mutter bleiben. Plastisch ausgedrückt lautet die Frage, wem gehört rechtmäßig die Lufthoheit über den Kinderbetten? Die Bibel und das deutsche Grundgesetz geben darauf eine ganz klare Antwort. Eindeutig den Eltern. Das ist ihr Recht und ihre Pflicht. Die Eltern können Hilfe in Anspruch nehmen, aber sie haben das letzte Wort und die letzten Verantwortung. Und dagegen vollzieht sich momentan in unserem Land eine schleichende Revolution. Und wir sollten rechtzeitig dagegen protestieren immer wieder. Diese Revolution vollzieht sich in kleinen Schritten. Sie zielt auf unsere Kinder. Die Kinder sollen immer früher und immer länger aus dem Schutzraum der Familie herausgelöst werden. Die Bindung der Kinder an die Eltern will man so früh wie möglich durch außerfamiliäre Betreuung und staatliche Einrichtungen ergänzen. Also was die frühere DDR mit ihren Kinderkrippen praktizierte, das gilt inzwischen als Vorbild der bundesdeutschen Familienpolitik. Um 1970 waren in der DDR 80% der Kleinkinder wenige Monate nach der Geburt in Krippen untergebracht. Das wird immer wieder gerühmt. Und Sie kennen alle die Stichworte, Betreuungsangebote, Verkrippung. Bis 2010 soll das Betreuungsangebot für die unter Dreijährigen von heute 5% auf dann 20% ausgebaut sein. Dann dieser viel diskutierte Erziehungsurlaub, vorwiegend von Müttern. Der wurde von 2 Jahren auf 1 Jahr verkürzt. Warum? Damit die Frauen schneller in den Beruf zurückkehren. Es muss sich alles wirtschaftlichen und ideologischen Interessen unterordnen. Das heißt, sie müssen die Kinder früher abgeben. Oder denken Sie an die Bildungsdiskussion, Ganztagsschule. Möglichst bis in den späten Nachmittag hinein die Kinder in der Hand der Schule und des Staates. Da können sie wenigstens lernen, sagt man. Da sind sie unter ihresgleichen. Aber wer weiß, was dort alles geschieht. Oder Diskussion über die Kindergartenpflicht. Wir konnten noch selbst darüber entscheiden, ob und wie lange unsere Kinder in den Kindergarten gehen. Oder auch nicht. Und jetzt will man ein Kindergartenpflichtjahr einführen, sodass die Kinder genauso wie sie später zur Schule gehen müssen, sie zum Kindergarten ab einem bestimmten Alter gehen müssen. Das wird ernsthaft diskutiert, quer durch alle Parteien hindurch. Und dazu kommt noch die Benachteiligung der Einverdienerhaushalte, auch steuerlich. Der frühere Richter am Bundesverfassungsgericht, Professor Paul Kirchhoff, nennt das immer permanenter Verfassungsbruch, was die Politik macht mit der finanziellen Behandlung der Familien. Permanenter Verfassungsbruch, sagt Paul Kirchhoff. Und der Berliner Philosoph Norbert Bolz hat diesen ganzen Prozess mit dem Begriff die Verstaatlichung der Kinder beschrieben. Und dagegen dieser erste Grundsatz, Christen erziehen selbst. Sie lassen sich die Kinder nicht einfach wegnehmen, denn das ist nicht nur ein Angriff auf die traditionelle Familie, es ist auch letztlich ein Angriff auf die Freiheit natürlich. Wenn der Staat sich anmaßt, in die Familie hineinzureden, es wird politisch quer durch die Parteien alles getan, um die Kinder so schnell wie möglich aus der elterlichen Alleinverantwortung herauszulösen. Und die Spätfolge ist eine zunehmende Beziehungslosigkeit und Haltlosigkeit, weil nämlich die Geborgenheit der Familie durch nichts anderes ersetzt werden kann. Der Psychologe Burkhard Behnke hat das folgendermaßen beschrieben. Er sagt, die Mutter-Kind-Beziehung verschlechtert sich, je früher und länger ein Kind in der Außenbetreuung ist. Und wozu führt das? Es führt zu schlechteren kognitiven, also geistigen und sprachlichen Entwicklungen, sowie es gibt eine höhere Neigung zu aggressiver Asozialität, sagt Burkhard Behnke. Und ein anderer Kinderpsychiater, Professor Johannes Pechstein, hat es so beschrieben, er hat gesagt, die bestausgebildeten und liebenswürdigsten Erzieherinnen können vor allem bei jungen Kindern den grundlegenden Unterschied der Beziehung zu den Eltern nicht ausgleichen. Dass nämlich die Eltern sich lebenslang mit dem Kind verbunden fühlen und dass sie ihr ganzes weiteres Leben mit ihm teilen wollen. Das kann keine Betreuerin leisten und folglich auch nicht dem Kind diese Geborgenheit geben, die es in der Nähe der eigenen Eltern erlebt. Und die Mütter haben hier eine ganz besondere Verantwortung. Also ausreichend Zeit mit den Eltern ist für Kinder unverzichtbar. Und das kann auch nicht ausgeglichen werden durch diese sogenannte Quality Time. Dass eine hochbeschäftigte Ministerin sagt, ja, 1 Stunde am Tag habe ich dann für meine Kinder Zeit. Ja, wie sollen denn die 7-Jährigen das mit ihrem Laptop planen, wann Mama mal da ist? Die Fragen müssen gestellt werden können, wenn sie sich ergeben. Die Träne muss getrocknet werden, wenn sie denn rollt, hätte ich beinahe gesagt. Quality Time ist ein Selbstbetrug überbeschäftigter Eltern und entzieht den Kindern so viel an Geborgenheit und Standfestigkeit und Möglichkeit zum Reifen. Also der Erziehungsauftrag der Bibel richtet sich vor allem an die Eltern. Christen erziehen selbst. Das ist der erste Punkt. Und dann eine zweite Leitlinie. Christen erziehen mit Gott. Paulus sagt, erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das steht für Jesus. Erzieht sie also im Auftrag von Jesus. Christen erziehen nicht auf eigene Faust. Christen erziehen nicht nach eigener Willkür. Man könnte natürlich diese zweite These auch missverstehen. So nach dem Motto, Christen erziehen mit Gott. Christen benutzen Gott als Druckmittel und als Druckverstärker für ihre Autorität, wenn die nicht reicht. Ja, wo die Argumente ausgehen, dann wird Gott als Lückenbüßer eingesetzt. Aber so ist das nicht gemeint. Das kann gar nicht funktionieren, weil der Gott der Bibel sich jeder Benutzung entzieht. Es ist ein lebendiger Gott und kein Götze. Gott kann man nicht wie einen pädagogischen Zauberstab gebrauchen. Nein, Christen erziehen mit Gott, das heißt, sie stehen mit ihrer Erziehungsaufgabe nicht allein da. Wir rechnen mit Gottes Hilfe im Alltag. Wenn wir uns um unsere Kinder mühen, dann vertrauen wir darauf, dass der lebendige Gott da ist. Und wir erwarten seine Hilfe bei großen und auch bei kleinen Problemen. Und es heißt zum anderen, Christen suchen bei den Inhalten der Erziehung Gottes Wegweisung und Orientierung. Also wir richten uns nicht nach dem letzten pädagogischen Schrei und auch nicht nach dem angesagtesten psychologischen Guru, sondern wir richten uns nach den Grundsätzen der Bibel in unserer Erziehung. Christen erziehen mit Gott, mit seiner Hilfe und nach seinen inhaltlichen Vorgaben. Und darum, das ist meine feste Überzeugung und auch Beobachtung, sind Christen weniger ideologieanfällig und bei weitem nicht so leicht zu manipulieren, was die Grundsätze ihrer Erziehung angeht, als andere. Und daraus folgt logischerweise ein dritter Leitsatz. Also Christen erziehen selbst, Christen erziehen mit Gott und das dritte, Christen erziehen zielorientiert. Das ist unser drittes Stichwort, Christen erziehen zielorientiert. Erinnern Sie sich nochmal an das, was Professor Bergmann bei vielen Eltern als Problem ausgemacht hat, diese starke Verunsicherung im Hinblick auf die Normen, auf die Werte. Ich habe letzte Woche im Deutschlandfunk ein Interview mit dem Vorsitzenden eines Lehrerverbandes gehört, der sagte, die Kinder müssen ja nicht nur Wissen und Fähigkeiten erwerben, sondern sie brauchen auch einen inneren Kompass. Sie brauchen einen Wertekompass. Aber wo sollen sie den herhaben? Und wissen Sie, Eltern und Kinder haben es in dem totalen Pluralismus unserer Gesellschaft, in dieser typisch postmodernen Beliebigkeit, gleichermaßen schwer, Eltern wie Kinder. Was gilt eigentlich noch? Und das führt dazu, dass viele Eltern sich überhaupt nicht mehr trauen, ihren Kindern klare Maßstäbe zu vermitteln, weil sie selber bis ins Mark verunsichert sind. Erziehung heißt aber auch, ich ziehe in eine Richtung. Aber wohin soll ich ziehen, wenn ich selbst nicht weiß, welche Richtung stimmt? Und das führt dazu, dass viele Eltern ja mit den Schultern zucken, Umgang mit Sexualität oder andere ganz wichtige ethische Fragen. Soll man vor der Ehe zusammen schlafen? Ja oder nein? Was ist hier eigentlich richtig? Wie verhält sich das mit der Homosexualität? Was ist Familie? Wie sollen wir mit Wahrheit und Lüge umgehen? Und viele Eltern sagen dann, ja, das musst du selber wissen. Da musst du deinen eigenen Weg finden. Und Paulus sagt, nein, Eltern schulden den Kindern eine klare Ansage. Wir sollen als Eltern klare Grenzen definieren. Und vor allem, wir sollen geistige Führung vermitteln. Eltern sollen geistige Führung für ihre Kinder vermitteln. Das ist unsere Aufgabe. Christen erziehen zielorientiert. Und wenn wir das verweigern, dann können wir dadurch den massiven Widerstand unserer Kinder provozieren. Weil wir sie in ihrer Suche nach Leitlinien schlichtweg allein lassen. Es gab vor einiger Zeit im Fernsehen einen Bericht über ein Heim für schwer erziehbare Jugendliche. Kennzeichen dieser Jugendlichen waren, dass die irgendwann begonnen hatten, ihre Eltern körperlich anzugreifen. Die waren also gewalttätig geworden gegen die eigenen Eltern. Und die Eltern fürchteten sich teilweise vor den Kindern, weil die langsam stärker geworden waren als sie selbst. Und nun hat man diese jungen Menschen interviewt und versucht herauszukriegen, was war eigentlich los bei ihnen? Und dann stellte man Folgendes fest. Nahezu alle kamen aus Familien, in denen es entweder keinen Vater gab, weil die Eltern geschieden waren, oder sie kamen aus Familien, wo die Väter in Anführungsstrichen ständig gewechselt hatten, also die sogenannten männlichen Bezugspersonen, oder sie kamen aus Familien, wo sich einfach niemand um sie kümmerte und Zeit für sie hatte. Und sie haben niemanden gehabt, der ihnen geistige Orientierung gab, der ihnen Grenzen gesetzt hat. Und so hat sich irgendwann bei ihnen eine gewaltige Aggressivität, ein gewaltiger innerer Zorn gesammelt, der dann irgendwann durchbrach und sich gegen alles und jeden richtete und schließlich auch gegen sie selbst. Also viele dieser jungen Leute hatten Selbstmordgedanken und kamen einfach nicht klar. Sie wussten nicht wohin mit sich selbst, nicht wohin mit ihren Fragen. Und sie sehnten sich nach Orientierung, die ihre Eltern ihnen nicht gegeben haben. Vielleicht, weil sie es selber gar nicht konnten und nie selbst erfahren hatten. Also Christen erziehen zielorientiert. Sie erziehen mit einem eindeutigen Wertekompass. Sie wollen hinziehen in eine ganz bestimmte Richtung. Sie wollen Kinder nicht einfach alles offen lassen und alles selber herausfinden lassen. Klar, die müssen ihre Überzeugungen dann selber ausprägen. Aber wenn wir der Überzeugung sind, dass die Bibel uns die Wahrheit sagt und uns selber der Bibel verantwortlich wissen, weil wir uns Gott verantwortlich wissen, dann ist es uns als Eltern natürlich ein tiefes Anliegen, das auch den Kindern zu vermitteln. Glaubwürdig. Und wissen Sie, das ist nicht eine abstrakte Ethik mit kalten Paragraphen. Erstens, zweitens, drittens. Sondern das ist gegründet im persönlichen Vertrauen zu dem lebendigen, persönlichen Gott. Darin gründet das. Und weil wir diesem Gott vertrauen und weil wir wissen, dass er uns liebt, darum verlassen wir uns auf seine Leitlinien. Darum unterwerfen wir uns seinen Geboten. Darum glauben wir und vertrauen uns seiner Weisung an. Und darum ist christliche Erziehung nicht einfach eine Aneinanderreihung von Verboten. Das denken ja viele. Christliche Erziehung bedeutet so, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Gut, Verbote gehören auch dazu, die lassen sich nicht umgehen. Aber christliche Erziehung ist viel mehr. Christliche Erziehung ist eine umfassende Fürsorge, ein ganzheitliches Lebenstraining nach Gottes Maßstab. Das ist eigentlich christliche Erziehung. Und das macht Paulus mit diesen beiden Begriffen deutlich, die hier noch fehlen in unserem Vers, nämlich Zucht und Ermahnung. Was bedeutet Zucht? Paideia im Griechischen. Das heißt eigentlich Fürsorge durch systematische Instruktion, durch systematisches, regelmäßiges Training. Dazu muss ich mir Zeit nehmen, dass ich jemanden anleite, dass ich jemanden mitnehme, dass ich jemanden präge. Dazu kann auch Strafe gehören, wo sie angebracht ist. Zucht und dann Ermahnung, dass ich unterweise, das heißt wörtlich eigentlich ins Denken hineinlegen, dass wir das Denken der Kinder schulen, dass wir ihnen raten und dass wir sie aufgrund des Wortes Gottes korrigieren, dass wir sie liebevoll und entschieden korrigieren. Das alles hat mit geistiger Führung zu tun. Instruktion, systematisches Training, Unterweisung, Korrektur. Und das geht nur, wenn man miteinander lebt. Und das kann man nicht in ein paar Minuten Quality Time nachholen. Und das alles, sagt Paulus, soll im Herrn geschehen. Also Jesus Christus ist die Quelle, aus der heraus wir lernen, auch als Eltern. Und er ist der, der auch das letzte Urteil über uns als Erzieher spricht. Christen erziehen zielorientiert. Lassen Sie mich das noch ein wenig praktischer sagen. Wie kann das geschehen? Zucht und Ermahnung. Zunächst mal sollen wir beharrlich mit den Kindern reden. Reden, gerade auch über Gott und über die Welt. Reden. Und was schreibt denn hier, was hat denn Gott Mose gegeben? Und das ist der zweite Text, den Sie auf Ihrem Zettel finden, diese Worte. Sagt Gott zu seinem Volk Israel, die ich dir heute gebiete, du sollst sie zu Herzen nehmen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Gottes Wahrheit, Gottes Sicht der Welt. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand. Das war eine typisch jüdische Sitte. Und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses, damit die Kinder daran erinnert werden, wenn ihr zu Hause seid. Wir sollen von Gott reden, wenn wir im Auto sitzen oder zu Hause mal Zeit haben, morgens nach dem Aufstehen oder abends vor dem Schlafen gehen. Und in der Wohnung oder im Haus sollen die Kinder auf Hinweise stoßen, die sie an Gott erinnern. Steht bei ihnen irgendwo, hängt bei ihnen irgendwo mal ein Bibelwort vielleicht an der Wand oder ein Kreuz, das uns erinnert an den Gekreuzigten und Auferstandenen. Wir sollen reden mit den Kindern, erklären, wer Gott ist, was Gott für Pläne mit unserem Leben hat, wie wir ihn kennenlernen können, warum seine Gebote wahr und gültig sind. Wir sollen mit unseren Kindern reden, was sie in der Schule erlebt haben und wie das zusammenpasst oder auch nicht zusammenpasst mit dem, was Gott will. Und dann sollen wir das abwägen und vergleichen und die Kinder hineinnehmen, dass sie es lernen, die Welt in Gottes Perspektive wahrzunehmen. Das ist unsere große Aufgabe und das können wir doch an keinen Erzieher abtreten. Das ist unsere Aufgabe als Eltern. Und das kann auch der Kindergottesdienst in der Gemeinde nicht leisten. Der kann das unterstützen. Aber diese 2 Stunden hier und dann die ganze Woche, da sind Eltern gebraucht und gefragt. In wie vielen Familien wird heute noch so von Gott geredet? Viele Eltern vergessen, dass sie hier eine fundamentale Aufgabe haben an ihren Kindern. Und das erfordert Zeit, dass wir auch die Situation der Kinder verstehen. Dass wir wissen, was bei ihnen los ist im Kindergarten. Und was da möglicherweise für esoterische Spielchen mit ihnen getrieben werden. Und dass man da gegebenenfalls auch mal intervenieren kann und sagen, nein, also diese ständigen Gruselgeschichten, das hört sich mein Kind nicht mehr immer an. Und was läuft im Biologieunterricht, in Religion? Welche Werte werden in Deutsch vermittelt? Wie wird die weltanschauliche Seite der Biologie gehandhabt? Wir müssen wissen, was los ist. Und reden mit unseren Kindern. Und ihnen helfen, eine Sichtweise zu verstehen, die uns Gott in der Bibel gibt. Reden, ganz viel reden. Und dann das andere auch Vorbild. Ermahnung des Herrn, dazu gehört auch, dass wir Vorbild sind. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen, euren Vater im Himmel preisen. Und so sollen wir auch für unsere Kinder ein leuchtendes Vorbild sein. Das fällt uns nicht immer leicht und wir machen da sicherlich auch viele Fehler. Wir sollen aber nicht fehlerlose Übermenschen sein. Aber unsere Kinder sollen, wenn wir uns als Christen verstehen, sehen, dass wir Menschen sind, die Gott gehorchen wollen. Und Menschen, die sich Schuld vergeben lassen. Und es ist so wichtig, dass die Kinder nicht nur mit Worten hören, sondern dass sie an ihren Eltern möglichst auch sehen, was es heißt, im Alltag mit Gott zu leben und Gott ernst zu nehmen. Und Gott ernster zu nehmen als alles andere. Ein gläubiger Arzt wurde mal gefragt, wann sind Sie zum ersten Mal darauf gestoßen, dass Jesus wirklich lebt und dass Gott da ist? Und dieser Arzt überlegte lange und dann sagte er, ach, wissen Sie, als ich ein kleiner Junge war, mein Vater hat in seinem ganzen Leben nie mehr als $40 in der Woche verdient. Aber jeden Sonntagmorgen in der Kirche sah ich, wie er $10 davon auf den Kollektenteller legte. Gute Anregung. Aber er wollte damit sagen, da merkte ich, dass wie ernst mein Vater Gott nahm. Dass es eine Wirklichkeit für ihn war. Und ich denke, je mehr die Kinder spüren, dass die Eltern sich Gottes Wort genauso unterordnen, umso lieber werden sie sich auch ihren Eltern unterordnen können. Klar, aufbegehren tut jeder, das gehört auch dazu. Aber es geht um die Grundhaltung. Und sehen Sie mir erst nach, dass ich das hier nochmal erzähle. Einige kennen das bestimmt schon, ist schon viel, viel Jahre her. Als die Kinder klein waren, haben wir Sonntag oft zusammen Mittagspause, Mittagsschlaf gemacht. Und da wurde immer viel geredet natürlich. Und bis dann Tabea mal zu Lukas sagte, sei ruhig, Papa muss jetzt schlafen. War schon damals sehr fürsorglich, als sie klein war. Und daraufhin verbesserte Lukas seine Schwester und sagt, Papa darf schlafen, Papa muss gar nichts. Papa muss sich nur an die 10 Gebote halten. Und genau so war es gemeint. Also, dass die Eltern merken, dass die Kinder merken, auch die Eltern unterstehen der Maßgabe Gottes. Ich habe sicherlich auch viel falsch gemacht und das nicht immer so vermittelt, wie es nötig gewesen wäre. Aber lasst uns versuchen, als Eltern Vorbilder zu sein. Reden und Vorbild. Kinder, Christen erziehen ihre Kinder zielorientiert. Ja, und dann, wie ist es mit Strafen? Das wäre also A, reden, B, Vorbild, C, strafen. Sollen Eltern auch strafen? Nun, die Zucht und Ermahnung des Herrn bringt es mit sich, dass Eltern manchmal ihre Kinder strafen müssen, wenn sie bewusst und vorsätzlich Gottes Gebote und die Gebote der Eltern unterlaufen. Aber es ist wichtig, dass diese Strafe niemals als Liebesentzug empfunden wird. Also dass die Eltern nicht sagen, jetzt will ich nichts mehr von dir wissen. Sondern dass das deutlich wird, die Eltern strafen nicht gerne. Aber wenn es sein muss, dann tun sie es gewissermaßen selber, obwohl es ihnen leid tut. Also es gibt Eltern, die ihre Kinder sehr oft körperlich züchtigen und im Zorn und unkontrolliert. Und das ist bestimmt nicht im Sinn Gottes, weil es die Kinder auch verängstigt und sie zum Zorn reizt. Andere Eltern versuchen das genaue Gegenteil. Sie sagen, ich werde nie laut. Ich werde meinem Kind nie einen Klaps auf den Po geben. Ich werde nie irgendwelche Konsequenzen ziehen, sondern immer nur um ihr Einverständnis werben. Aber irgendwann liegen dann auch deren Nervenenden so blank, dass sie dann mal ausrasten, gerade an einer Stelle, wo es eigentlich nicht angemessen wäre. Und das verwirrt die Kinder total, weil sie beim 21. Mal für eine Sache bestraft werden, die sie 20 Mal tun durften. Die Bibel sagt in Sprüche 13, Vers 24, wer seinen Sohn lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Und dieses bei Zeiten ist wichtig. Also wir leben in einer gefallenen Welt. Bestimmte Grenzen verstehen manche Kinder erst durch die Erfahrung von Strafe, also von Konsequenz. Aber die Bibel sagt bei Zeiten. Wir sollen es nicht ewig laufen lassen und dann, weil wir genervt sind, sozusagen die Notbremse ziehen. Sondern es soll unter Kontrolle geschehen, es soll überlegt geschehen. Und es muss den Kindern auch immer klar sein, wenn sie eine Strafe bekommen, wofür diese Strafe ist. Und die Strafe muss in einem vernünftigen Verhältnis zu dem stehen, was getan wurde. Das erfordert viel Fingerspitzengefühl und es darf nie als Liebesentzug, ich sage das extra nochmal, ausgedrückt werden. Und insgesamt ist die Strafe, denke ich, das äußerste Mittel in der Erziehung. Die Strafe ist nicht die Mitte der Erziehung, sondern es ist etwas, was manchmal dazugehört, auch wenn es den Eltern schwerfällt. Und dann ein letztes. Also reden, Vorbild, Strafen mit Bedacht und kontrolliert und dann das Gebet. Dass wir nicht nur mit den Kindern über Gott sprechen, sondern dass wir auch mit Gott über unsere Kinder sprechen. Und dass wir Gott regelmäßig unsere Kinder als Anliegen bringen und dass wir auch die einzelnen Punkte, die wichtig sind. Und wenn sie in der Schule Schwierigkeiten haben oder mit einem Freund sich herumärgern müssen oder Angst vor bestimmten Dingen haben oder dazu neigen, falsche Prioritäten zu setzen oder was auch immer, dass wir das mit Gott besprechen, dass wir es Gott als Anliegen hinlegen und dass wir auch mit unseren Kindern zusammen beten. Das ist eine große Möglichkeit, wenn wir mit unseren Kindern gemeinsam beten können und sie es auch dadurch lernen, was es bedeutet, dem lebendigen Gott alles immer wieder anvertrauen zu können und mit seiner Hilfe zu rechnen. Christen erziehen zielorientiert. Drei Leitlinien haben wir gesehen. Christen erziehen selbst, Christen erziehen mit Gott und Christen erziehen zielorientiert. Jetzt ergibt sich am Schluss eine Frage. Es könnte einer denken, gut, das klingt alles schön nach heiler Welt, in der es keine Probleme gibt. Es passt nur leider nicht ins 21. Jahrhundert. Also träum schön weiter, lieber Pastor. Könnte man ja denken. Ich muss sagen, wissen Sie, das wäre ein riesiges Missverständnis von wegen heiler Welt. Und das ließe sich auch durch die Realität leicht widerlegen. Nein, schon in der Bibel gibt es genug Beispiele, wie Erziehung auch scheitern kann. Denken Sie an den Ärger, den David mit seinem Sohn Absalom hatte. Und der Priester Eli war nach allem, was wir wissen, als Vater eine Katastrophe. Und seine Söhne sind völlig aus dem Ruder gelaufen und er hat zugeschaut und war zu feige, etwas dagegen zu tun. Also da gibt es keinen Automatismus. Wir müssen zum Schluss noch einen vierten und letzten Grundsatz notieren. Christen erziehen realistisch. Und das lässt sich auch beweisen. Denn kein anderes Buch der Welt sieht schon die Kinder so nüchtern und so realistisch wie die Bibel. Das steht schon im ersten Buch der Bibel, 1. Mose 8, Vers 21, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Und das hat Jesus dann aufgegriffen, er hat gesagt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Von Anfang an. Das heißt, in jedem Menschen steckt, die Bibel sagt, wegen der Ursünde, die jeden Menschen packt, die zerstörerische Kraft der Schuld. Und wenn dieser zerstörerischen Kraft der Sünde keine Grenzen gesetzt werden, dann liefern wir gewissermaßen unsere Kinder der zerstörenden Kraft der Sünde aus, die in jedem Menschen steckt. Und liefern sie gewissermaßen schutzlos ihrer eigenen Sündhaftigkeit aus. Das Trachten des Menschen ist böse von Jugend an, sagt die Bibel. Und weil Christen das wissen, erziehen sie realistisch. Christen rechnen mit dem Bösen im Herzen ihrer Kinder, weil sie um das Böse in ihren eigenen Herzen wissen. Christen rechnen damit, dass sie ihren Kindern viel vergeben müssen. Und sie sind auch gern immer wieder dazu bereit, weil sie wissen, dass sie selbst so viel Vergebung brauchen. Christen sind deshalb so realistisch, weil sie die ehrliche Diagnose akzeptiert haben, die Gott ihrem Leben und jedem Menschenleben stellt. Und wissen Sie, wie diese Diagnose lautet? Diese Diagnose Gottes lautet: Unser Problem sind nicht die einzelnen Sünden, die wir tun, die wir begehen, etwa die einzelnen Verstöße gegen die 10 Gebote. Das ist auch nicht gut, aber das ist nicht unser Hauptproblem. Sondern mein größtes Problem, sagt die Bibel, ist die Tatsache, dass ich in meinem Herzen von Natur aus ein Sünder bin. Dass ich in der Wolle gefärbt ein Sünder bin. Das heißt, im Klartext, dass ich den heiligen Gott, dem ich mein Leben verdanke und der einen Anspruch auf mein Leben hat, dass ich dem mit Gleichgültigkeit und Unglauben und ganz viel Ignoranz und Ungehorsam und Lieblosigkeit und Ehrlosigkeit begegne. In der Regel. Und weil ich ohne Gott lebe, darum bin ich auch eine Gefahr für meine Mitmenschen und letztlich auch eine Gefahr für mich selbst. Aber das ist mein Hauptproblem, wenn Sie das mit einer Bahnfahrt vergleichen wollen. Die Schwierigkeit ist nicht, dass ich schwarz ohne Fahrkarte unterwegs bin und alle 10 Kilometer eine alte Cola-Dose aus dem Fenster werfe und die Umwelt verschmutze. Das ist nicht das Hauptproblem. Sondern das Hauptproblem besteht darin, dass ich in die total falsche Richtung fahre, weil ich im falschen Zug sitze. Das ist die Schwierigkeit. Und die Bibel nennt diese falsche Richtung auf Deutsch Hölle. In eine Ewigkeit ohne Gott. Das ist die Richtung, in die wir fahren und das ist unser Problem. Und da hilft nur eins, aussteigen und umkehren. Und genau so beschreibt die Bibel übrigens, wie einer Christ wird. Dass ich aussteige aus meinem alten Leben, in dem Gott keine Rolle gespielt hat. Oder in dem Gott nur so eine kleine Nummer war, nach meinen Vorstellungen, aber niemals der wahrhaftige, heilige Gott. Dass ich aussteige und umkehre aus meinem alten Leben, in dem ich Gott letztlich nicht geachtet habe. Und ich bitte Jesus, dass er mir diese Schuld vergibt. Darum hat er es ja damals zugelassen, dass sie ihn gekreuzigt haben. Weil er die Strafe ertrug, die ich verdient hätte. Die hat er getragen, stellvertretend für mich und für alle Sünder, die ihn anrufen. Und dann hat er den Tod besiegt durch seine Auferstehung. Und wenn einer Christ wird, wendet er sich nun an Jesus Christus selbst und sagt: Herr, ich gebe zu, dass deine Diagnose über meinem Leben stimmt. Dass ich im Zug in die total falsche Richtung sitze und dass mein Leben scheitern wird auf ewig. Aber ich danke dir, dass du mich da rausholst. Ich bitte um deine Vergebung. Und ich bitte dich darum, dass du mich rettest. Und dann dürfen wir voller Gewissheit sagen, er hat mir meine Sünde vergeben. Weil er das versprochen hat. Er hat das felsenfest zugesagt in seinem Wort. Und so sind Christen Menschen, die wissen, dass ihnen ihre Sünde vergeben wurde. Und das heißt nun nicht, dass ich von jetzt an alles richtig mache als Christ. Die Vergebung von Jesus brauche ich immer wieder, klar. Aber ich sitze jetzt immerhin im richtigen Zug. Ich fahre jetzt immerhin in die richtige Richtung. Ich gehöre jetzt immerhin zu ihm. Und er sorgt dafür, dass ich richtig ankomme und gibt mir täglich seine Vergebung und auch in meinen Aufgaben als Vater und in meinen Aufgaben als Ehemann. Da will ich mich auf seine Hilfe verlassen. Da will ich darauf vertrauen, dass Jesus mir vergibt, auch wenn ich Fehler mache. Und ich will ihn darum bitten, dass er mir die Augen öffnet, wo meine Fehler liegen. Und wo ich schuldig werde, an ihm, aber auch an denen, die mir anvertraut sind. Verstehen Sie? Darum sollten Christen sehr realistisch sein in ihrer Erziehung. Sie wissen um das Problem der Sünde, der Schuld bei sich selbst und ihren Kindern. Aber realistisch bedeutet eben nicht hoffnungslos oder resigniert. Denn es gibt Vergebung, weil Jesus uns vergibt. Und darum können wir auch einander viel leichter vergeben. Und so lebt Erziehung letztlich von der Vergebung. Der Vergebung der Eltern für die Kinder und der Vergebung der Kinder für die Eltern. Und beide leben von der Vergebung, die Jesus ihnen schenkt. Und dann will ich Ihnen sagen, dann macht Erziehen auch wieder Freude. Den Eltern und manchmal sogar den Kindern. Ich komme zum Schluss. Erziehen Christen wirklich anders? Wir hatten gesehen, Christen haben kein Patentrezept für jedes Problem in der Tasche. Aber sie haben eine klare Vorstellung, ein klares Konzept davon, was Erziehung sein soll. Das erste hatten wir gesehen, Christen erziehen selbst. Wir lassen es nicht zu, dass staatliche oder andere Stellen in dieses Vorrecht hineingreifen. Wir kämpfen um diese Freiräume und wir wollen sie füllen mit Inhalt. Aber Christen erziehen nicht allein, denn das Zweite, Christen erziehen mit Gott. Wir rechnen mit seiner Hilfe und wir richten uns aus an seinen inhaltlichen Vorgaben für das, was für unsere Kinder richtig ist. Und daraus folgt dann das Dritte, Christen erziehen zielorientiert. Durch das, was wir reden, viel reden, durch unser Vorbild, das sicherlich immer wieder auch verbesserungs- und vergebungsbedürftig ist, manchmal auch durch Strafen und noch viel mehr durch das Gebet für die Kinder und mit den Kindern, zielorientiert. Und Christen sind nicht blauäugig darin, sondern, und das war das vierte und letzte, Christen erziehen realistisch. Wir kennen die Wirklichkeit der Schuld, aber noch viel mehr kennen wir die Wirklichkeit der Vergebung. Und ich muss an jene Mutter denken, die erst ziemlich spät Christ geworden war. Und da waren die Kinder schon ziemlich groß und sie sagt dann, ich habe so viel versäumt, aber ich habe es einfach nicht besser gewusst. Aber was ich jetzt noch machen kann, was ich jetzt noch mit ihnen sprechen kann, das will ich jetzt gern versuchen. Und wir, die wir unsere Kinder noch im Haus haben, ist uns eigentlich klar, welchen Schatz Gott uns damit wirklich anvertraut hat. Mit unseren Kindern natürlich, aber auch mit seinem Erziehungskonzept, das Gott uns in der Bibel offenbart. Wir irren nicht hilflos umher. Wir dürfen auf die entscheidenden Fragen wirklich die Antworten in der Bibel finden. Und so lassen Sie uns das nicht verachten. Lassen Sie uns das nicht unterschätzen, was Gott uns damit geschenkt hat. Sondern lassen Sie uns tun an unseren Kindern, was Gott uns aufträgt. Nutzen wir die Zeit. Nutzen wir die Zeit, die Gott uns jetzt mit unseren Kindern gibt. Und tun wir jetzt, was ein erfahrener Vater einmal im Rückblick so beschrieben hat. Und damit schließe ich. Er schreibt, meine Familie ist erwachsen und die Kinder sind alle schon aus dem Haus. Aber wenn ich alles noch einmal machen könnte, dann würde ich dieses tun. Ich würde meinen Kindern deutlicher zeigen, dass ich meine Frau lieb habe. Ich würde mehr lachen mit meinen Kindern über unsere Fehler und unsere Freuden. Ich würde mehr zuhören, auch dem allerkleinsten Kind. Ich wäre ehrlicher, was meine Schwächen angeht, und ich würde niemals Unfehlbarkeit vortäuschen. Ich würde mehr für meine Familie beten und mit meiner Familie. Ich würde mehr mit meinen Kindern gemeinsam unternehmen und sie auch mehr ermutigen und loben. Ich würde mehr auf die kleinen Dinge achten, kleine Taten und kleine Worte. Und dann, wenn ich alles noch einmal machen könnte, ich würde viel mehr und viel intensiver Gott in das Leben unserer Familie einbeziehen. Jede noch so unbedeutende Sache würde ich gebrauchen, um meine Kinder auf Gott hinzuweisen. Ja, Christen erziehen wirklich anders. Aber es ist nie zu spät. Und solange unsere Kinder leben, haben wir als Eltern einen Auftrag an ihnen. Und Gott wird mit uns sein, weil er es versprochen hat. Amen.